Herzlich willkommen und grüß Gott beim Predigt-Podcast Hoffnungswort. Heute geht es wieder einmal um das Thema Liebe, wie schon so oft. Aber diesmal geht es vor allem auch um die Nebenwirkungen. Gott hat sein Volk auserwählt unter allen Völkern, weil er es liebt. Aber damit ist die Sache noch nicht vorbei. Denn wer A sagt, muss auch B sagen. Und wer in Liebe verbunden ist, hat auch seine Verpflichtungen. Seine Liebe hat Konsequenzen. Man kann auch sagen Nebenwirkungen. Das gilt für die Liebe zwischen Menschen und das gilt für die Liebe zwischen Gott und Mensch. Gute Impulse beim Zuhören wünscht Ihnen Andreas Ross. Gottes Liebe und ihre Nebenwirkungen ist das Thema der Predigt heute, liebe Gemeinde. Aber ich will gar nicht mal mit dem Wort Liebe anfangen, sondern mit dem Wort erwählt sein. Erwählt sein, das ist doch etwas Herrliches, oder? Wenn ein Liebespaar da ist und dann sagt einer zum anderen, du bist meine Auserwählte oder du bist mein Auserwählter, das ist doch herrlich. Auserwählt sein, das ist etwas ganz Besonderes und was Wunderschönes fürs Leben. Und wissen Sie was? So redet Gott mit seinem Volk Israel, mit den Juden. Ihr seid mein auserwähltes Volk. Das finden wir immer wieder im Alten Testament und eben auch im Neuen Testament. Und es klingt so unfassbar positiv, aber ich glaube, es ist nicht immer ganz leicht, auserwählt zu sein. Also, kennen Sie Ephraim Kishon, diesen israelischen Schriftsteller? Er hat viele Bücher geschrieben, Blaumilchkanal zum Beispiel, aber das ist nur eins von seinen vielen Büchern. Und der hat mal das Gebet eines alten Juden aufgeschrieben. Und dieser Jude hat angeblich gebetet, lieber Gott, ich weiß, wir sind das auserwählte Volk. Und das ist eine große Auszeichnung. Du musst aber doch zugeben, großer Gott, dass es uns über Jahrhunderte, Jahrtausende hin schon sehr schlecht ergangen ist. Könntest du denn zur Abwechslung nicht mal ein anderes Volk auserwählen? So betete dieser alte Mann. Und da ist schon was dran. Ja? Aber es ist so und es bleibt so, die Juden sind Gottes auserwähltes Volk. Und darum geht es auch in diesem Bibelabschnitt, den ich heute mit Ihnen bedenken will, aus dem 5. Mosebuch, aus dem 7. Kapitel. Und jetzt mache ich es heute mal so, ich lese diesen Bibelabschnitt nicht am Stück, sondern in 4 kleinen Abschnitten. Es geht nämlich zunächst einmal um die Grundlage, geliebt sein, erwählt sein, befreit sein. Da heißt es, du bist ein heiliges Volk dem Herrn, deinem Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, auserwählt als Volk, als Schatz aus allen Völkern, die auf Erden sind. Nicht hat der Herr Sehnsucht nach euch gehabt und euch erwählt, weil ihr größer wärt als alle Völker, denn du bist das Kleinste unter allen Völkern, sondern weil er euch geliebt hat und hat euch seinen Eid, und damit er seinen Eid hielte, den er euren Vätern geschworen hat. Darum hat der Herr euch herausgeführt mit mächtiger Hand und hat dich befreit aus der Knechtschaft, aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten. Ich sage es Ihnen ganz offen, ich bin echt begeistert von diesen Worten. Das sind so herrliche Worte. Gott hat sein Volk als heiliges Volk für sich ausgewählt. Und Israel, das Volk, ist nicht heilig, weil sie so toll wären. Nein, überhaupt nicht. Sondern dass sie heilig sind, das ist eine Eigenschaft, die Gott ihnen zuspricht. Und es heißt nicht nur ein auserwähltes Volk, sondern ein Schatz. Man kann auch sagen, ein Kleinod. Ich gebe es zu, wenn Sie diese Zeilen zu Hause nachlesen in der Lutherbibel, klingen sie leicht anders. Weil Luther das an dieser Stelle ganz wörtlich übersetzt hat, nämlich, ihr seid das Volk des Eigentums. Aber das Wort, das hier steht für Eigentum, das ist nicht nur etwas, was mir gehört, das ist meine Schatzkiste, meine Schatulle, das ist mein Kleinod. Und deswegen sage ich ja lieber ein Schatz. Dann wird deutlich die große Wertschätzung, die dahinter steckt. Das Volk Israel ist für Gott ein wertvoller Schatz. Und dann lese ich diese Zeilen und denke, Moment mal, Also das sind doch Worte, die verwendet man in einer Liebesbeziehung, in einer romantischen Liebesbeziehung. Da sagt man, ich habe Sehnsucht nach dir gehabt oder habe Sehnsucht nach dir. In der Luther-Übersetzung klingt es ein bisschen mehr down to earth. Der hat übersetzt, ich habe dich angenommen, aber in Wirklichkeit meint dieses Wort, ich habe Sehnsucht nach dir. Und dann, Gott hat euch geliebt. Das ist eine der wichtigsten Aussagen. Gott sagt, ich habe euch geliebt und ich liebe euch. Aber wissen Sie, für uns klingt das so vertraut. Wir haben schon 100.000 Mal gehört, dass Gott uns liebt. Und deswegen sage ich Ihnen heute mal, wir verstehen das falsch. Denn lieben und hassen, das ist in der Bibel anders, als wir es im Sprachgebrauch haben. Wir sind da vielleicht mehr romantisch veranlagt, da ist die Gefühlsregung, die wir haben, wichtig. Also ich stehe hier und liebe. Oder auch ich stehe hier und hasse, dazu nachher mehr. Aber in der Bibel kommt es auf was anderes an, vor allem bei Gott. Wenn Gott sagt, ich habe dich lieb, dann ist das nicht einfach ein Ausdruck einer Zuneigung, sondern lieben heißt in der Bibel etwas tun, das von der Liebe bestimmt ist. Gott handelt, Gott macht etwas, Gott tut etwas, das von der Liebe bestimmt ist. Und dann bringt Gott hier, das sehen Sie in diesem Abschnitt, gleich das beste Beispiel dafür, wie das aussieht, wenn Gott für sein Volk etwas tut, weil er es lieb hat. Nämlich, er hat's aus Ägypten, aus der Sklaverei befreit. Darum hat der Herr euch herausgeführt mit mächtiger Hand und hat dich befreit aus der Knechtschaft, aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten. Der ganz große Befreiungsschlag in der Geschichte des Volkes, den Gott jetzt hier anspricht. Das ist sowas von typisch Gott. Er redet nicht von Liebe, nicht einfach, er tut etwas. Und er sagt auch, warum, und das ist vielleicht die Überraschung dann. Nicht, weil er größer wird als alle Völker, denn du bist das Kleinste unter allen Völkern, sondern weil er euch geliebt hat. Oh ja, und das stimmt wirklich. Mensch, Gott hätte sich doch ein echt größeres, ein bedeutenderes Volk auserwählen können. Hätte es in der Gegend um Israel herum etliche gegeben, unglaubliche Hochkulturen, alles wäre da gewesen, aber nein, Gott sucht sich das Kleinste aller Völker aus, das Unbedeutendste. Er hätte ein anderes haben können, hat er aber nicht, weil er einzig und allein dieses Volk haben wollte. Ein kleines, unwichtiges, unscheinbares, manchmal auch echt seltsames Volk, das wird in der Bibel ja laufend beschrieben. Was für eine unfassbar große Wertschätzung steckt hier dahinter. Also, ich will es nochmal betonen an dieser Stelle. Das ist ein Abschnitt aus dem Alten Testament, das ist ein Abschnitt aus dem 5. Mosebuch. Diese Worte gelten also zuallererst, bevor sie irgendjemand anderem gelten, dem Volk Israel, den Juden. Die Juden waren, sie sind und sie bleiben Gottes auserwähltes Volk. Und wenn ich Juden sage, dann meine ich nicht unbedingt die Regierung von Israel, die ist ja im eigenen Land völlig umstritten. Das kann man alles unterschiedlich bewerten und sehen, das ist völlig klar. Es geht mir um die Religionsgemeinschaft, um die Gemeinschaft der Juden, wo immer sie auch leben, in welchem Land auch immer, auch hier bei uns, auch in Hildritzhausen, auch in Altdorf. Und wissen Sie daran, dass die Juden Gottes auserwähltes Volk sind? Daran hat auch Jesus nichts geändert. Das wurde nicht anders dadurch. Ja, es stimmt, Jesus wurde im eigenen Land abgelehnt und viele Leute haben gesagt, nee, auf gar keinen Fall redet der im Namen Gottes. Aber er selbst war Jude, seine Jünger waren fast alle Juden. Und wenn wir auch Jesus nachfolgen, gilt trotzdem, die Juden bleiben Gottes auserwähltes Volk bis in alle Ewigkeit. Wissen Sie, und jetzt stehe ich hier als Pfarrer im Jahr 2026 und habe ein leichtes Spiel, wenn ich das sage. Alles andere wäre ja völlig inakzeptabel. Wenn ich aber vor 500 Jahren das gesagt hätte, hätten sie mich von der Kanzel runtergezogen. Ich will Ihnen das mal in einem Beispiel zeigen. Also, wenn Sie eine alte Kirche, eine richtig große alte Kirche angucken, eine Kathedrale, ein Münster, gell, dann findet man oft am Haupteingang oder auch an anderen Eingängen zwei Frauenfiguren, die da in Stein gemeißelt sind. Zwei Frauenfiguren. Und das soll die Ecclesia sein und die Synagoge. Also das heißt, das meint aber nicht das Gebäude, die Kirche und die Synagoge, das meint jeweils die Glaubensgemeinschaft, die Christenheit und die Juden meint das. Und die sind total unterschiedlich, diese Figuren. Also schauen Sie sich das mal an. Das ist jetzt zum Beispiel die Ecclesia, wie sie im Straßburger Münster steht. Haupteingang Straßburger Münster, links und rechts oben. Links oben, da steht die Ecclesia. Und so sieht die aus. Eine aufrechte, stolze Frau, ein schöner Mensch. Sie trägt eine Krone, sie hat das Kreuz mit der Siegesfahne in der Hand. Sie hat in der anderen Hand den Kelch, um deutlich zu machen, wir sind die, die Gemeinschaft mit Gott haben und nicht die Juden. Das ist die Ecclesia. Und dann wendet man seinen Blick etwas auf die Seite und da steht dann die Synagoge, also als Symbolfigur für das Volk der Juden. Und sehen Sie das völlig anders. Die steht so komplett verbogen und verkrümmt da. Sie hat den Kopf gesenkt. Sie hat die Augen verbunden, weil die Leute ihr vorgeworfen haben, ihr seid ja blind für Jesus. Sie hat einen Stab in der Hand, aber der ist mehrfach gebrochen, da ist keine Kraft mehr dahinter, da liegt auch kein Segen von Gott mehr drauf. Und das haben die Leute damals an ihre Kirchen gemacht, übrigens bis in die Zeit hinein nach dem Zweiten Weltkrieg, um zu zeigen, jetzt sind die Christen, Gottes auserwähltes Volk, nicht mehr die Juden. Aber das war komplett falsch und ist falsch bis heute. Lassen Sie uns deshalb nicht mehr diesen Vorstellungen folgen, diesen alten, sondern einstehen für die Juden und aufstehen gegen den Judenhass. Wissen Sie, der Antisemitismus greift immer mehr um sich. Und er hat so viele verschiedene Facetten, auch in unseren Nachrichten, die wir sehen. Beispiel, wenn wir nur das Leiden der Palästinenser sehen und nicht das Leiden der Juden, der Israelis, sage ich in diesem Fall, konsequent das Leiden der Juden verschweigen, das ist ein Ausdruck von Judenhass. Das ist schon ein bisschen schwierig. Lassen Sie uns beide Seiten sehen. Lassen Sie uns den leidenden Menschen sehen, egal wo er dazugehört, und dann helfen. Also, das ist Vergangenheit. Das Volk Israel bleibt das auserwählte Volk. Aber wie ist das mit uns heute? Sind auch wir heute erwählt? Weil ich habe gesagt, das gilt zuallererst den Juden. Ich sage, dass Gott das Schwache erwählt hat, das Kleine, das Unscheinbare. Auch das Unansehnliche, das ist auch heute noch so, weil es typisch ist für Gott, weil es ein Wesenszug ist Gottes, dass er so mit Menschen umgeht. Gott hat auch uns erwählt. Und auch wir können sagen, ich bin wertvoll für Gott, ich bin ein Schatz für Gott, ein richtiges Kleinod. Gott hat auch uns befreit und Gott liebt auch uns und zeigt uns seine Liebe in den Taten, die er tut. Er tut was für uns. Das gilt für jeden Menschen hier, das gilt auch für die kleine Elara. Da können wir Gott dankbar sein und ihn dafür loben. So, und jetzt könnte ich aufhören mit meiner Predigt. Gott liebt uns, alles super, alles klar. Aber ich mache es nicht, weil dieser Bibelabschnitt eine interessante Variante noch bringt, einen interessanten Zusatz, denn Gottes Liebe hat Nebenwirkungen. Also das Wort Nebenwirkung, ich gebe es zu, passt hier nicht hundertprozentig, denn Nebenwirkungen, das haben Medikamente und die will man nicht haben, die Nebenwirkungen, aber die können manchmal kommen. Ich habe es vor 2 Wochen selbst erlebt, das will man nicht haben, aber dann merkt man, oh, jetzt wird es ganz anders. Nebenwirkungen sind immer unerwünscht, aber da ist auch was dran an diesem Begriff, denn ich sage Ihnen, Liebe hat immer Konsequenzen und auch Gottes Liebe hat Konsequenzen. Und das ist manchmal unerwünscht, aber es gehört dazu. Ohne Konsequenzen geht es nicht in der Liebe. Wir können nicht einfach sagen, Gott, danke, dass du mich liebst, das finde ich super, so und jetzt wurschtle ich weiter wie bisher. Das geht nicht. Das ist doch auch so, wenn zwei Menschen sich lieben, dann können die auch nicht sagen, wir lieben uns und jetzt gehen wir zum Tagesgeschäft über und leben genauso weiter wie bisher. Das machen die hundertprozentig nicht, denn Liebe hat immer Konsequenzen. Wer sich liebt, der richtet seine Aufmerksamkeit auf den anderen. Wer sich liebt, der bindet sich aneinander, eine freiwillige Bindung, aber eine ernst gemeinte. Wer sich liebt, hat auch Verantwortung füreinander. Das wissen wir ja. Und die allermeisten dieser Begriffe, die ich jetzt genannt habe, für die Liebe unter Menschen, die treffen auch auf Gott zu, aber nicht alle. Zum Beispiel das mit der Verantwortung, das trifft nicht zu. Wir haben keine Verantwortung für Gott. Der kommt schon selber klar und er steht selbst für sich ein. Aber bei Gott ist es wirklich anders. Gott liebt uns und wir sagen, wir lieben Gott. Das hat Konsequenzen. Ein Ausdruck dieser Liebe ist die Taufe. Und deswegen gilt, wer getauft ist, ist verpflichtet. Wer getauft ist, ist nicht fertig mit Gott, sondern hat noch was zu tun in jedem Lebensalter. Und auch in unserem Bibelabschnitt heute ist von diesen Nebenwirkungen, von diesen Verpflichtungen die Rede, von den Konsequenzen. Und zwar in zweifacher Weise. Schauen wir es uns an. Erstens geht es darum, die erste Aufforderung, nämlich Gott zu erkennen. So sollst du nun erkennen, dass der Herr dein Gott allein Gott ist. Der treue Gott, der den Bund und die Barmherzigkeit bis ins tausende Glied hält, denen, die ihn lieben und seine Gebote halten, und vergilt ins Angesicht denen, die ihn hassen, und bringt sie um und säumt nicht zu vergelten ins Angesicht denen, die ihn hassen. Also hören Sie, ich habe mein gewisses Alter, ich habe nicht den gleichen Musikgeschmack wie die Konfirmanden zum Beispiel. Ich kenne einen Sänger, kanadischen Sänger Bryan Adams, sagt euch wahrscheinlich nichts, müsst ihr auch gar nicht, müsst ihr nicht kennen. Aber der hat für knapp 30 Jahren einen Welthit geschrieben, I Want to Know You Inside Out. Ja? Ein Welthit. Und ich finde das Lied richtig gut, weil er da sagt zu dem Menschen, den er liebt, ich will dich kennenlernen. Ich will dich in- und auswendig kennenlernen. Ich will deine Seele kennen. Erzähl mir von dir. Und wissen Sie was? Diese Haltung, ich will was von dir wissen. Ich will wissen, was denkst du, wie fühlst du, was ist dir wichtig? Was gehört zu dir? Worauf legst du Wert in deinem Leben? Das sind ja nicht nur Fragen, die sich jung und frisch Verliebte stellen. Das Problem ist manchmal bei langjährigen Ehen, dass die Ehepartner sich diese Fragen nicht mehr stellen. Aber genau das ist der Punkt, wo wir sagen, ich denke, ich weiß genau, wie meine Frau ist und wer meine Frau ist. Vielleicht frage ich nochmal nach, was beschäftigt dich? Was ist dir jetzt wichtig? Welches Buch liest du? Was gefällt dir daran? Und so ist es auch mit Gott. Es geht darum, dass wir Gott immer tiefer kennenlernen. Deswegen diese erste Aufforderung, die erste von zwei Aufforderungen hier. Du sollst erkennen, dass der Herr dein Gott ist. Gut, wenn Sie es zu Hause nachlesen, Luther hat geschrieben, du sollst wissen. Aber das Wort übersetze ich hier lieber mit erkennen, weil damit deutlich wird, es ist ein Prozess, das ist ein langer Weg. Das ist nicht was, was man weiß, sondern etwas, was entsteht. Gott will, dass wir uns ihm zuwenden, dass wir Zeit mit ihm verbringen, dass wir unser Leben mit ihm teilen, dass wir immer weiter zusammenwachsen, dass wir ihn erforschen, wenn ich den Psalm 139 mal rumdrehe, ihn erforschen und versuchen, ihn zu verstehen. Natürlich bleibt das immer nur Stückwerk. Wer kann schon Gott verstehen? Das ist doch keine Frage. Es bleibt immer unvollkommen. Aber es ist wichtig in unserem Glaubensleben als Christen. Und es lohnt sich, denn Gott ist ein Gott der Barmherzigkeit. Das sehen Sie hier in diesem Abschnitt, wo es heißt, Gott ist treu und zwar bis ins tausendste Glied. Also, noch in tausend Generationen nach mir werden die Menschen erfahren, wie barmherzig Gott ist. Brauchen Sie sich nicht vorstellen, ich kann mir es nicht vorstellen. Tausend Generationen? Nee. Völlig unvorstellbar. Aber genau das soll es sagen, Gott ist barmherzig in einer Weise, die für uns unvorstellbar ist. Viel mehr, als wir denken können. So, und jetzt würde ich gern als Pfarrer sagen, den nächsten Vers lasse ich weg, der ist unbequem, reden wir über was Schöneres. Aber okay, dann haue ich mal nicht ab, sondern es geht weiter mit den Worten, er vergilt ins Angesicht denen, die ihn hassen und bringt sie um und säumt nicht zu vergelten ins Angesicht denen, die ihn hassen. Klingt doppelt gemobbelt, ist auch doppelt ausgesagt, scheint wichtig zu sein, absolut verstörend für unsere Ohren, keine Frage, weil wir eine andere Auffassung von den Worten haben, die hier gebraucht werden. Also, vorhin habe ich gesagt, lieben und hassen, das ist in der Bibel nicht einfach eine Gefühlsregung, das ist ein Handeln. Da kommt es davon, was man tut. Und genauso ist es bei lieben und jetzt ist es so hier bei dem Wort hassen. Hinter hassen steckt immer eine konkrete Tat dahinter. Nicht, ich stehe in einer Ecke und schmoll, um das geht es nicht. Es geht um eine konkrete Tat, was ein Mensch tut. Und hier steht nicht, dass Gott hasst, hier steht, dass Menschen hassen. So ist es wohl auch. Die Menschen tun anderen Menschen Gewalt an, auch dem Volk Gottes, auch gegenseitig. Und was tut Gott dann? Und jetzt kommt's: er vergilt. Und ich sage Ihnen in aller Kürze, da kommen wir echt an unsere Grenzen bei dem Wort Vergeltung. Denn wissen Sie, das Heftige ist, im Hebräischen ist das eine Wurzel, ein Wort, das heißt Shalom. Und wenn Sie jetzt leicht die Vokale verändern, merken Sie, Moment, das klingt ähnlich wie Shalom. Stimmt. Das Wort Vergelten und das Wort Shalom hat im Hebräischen genau das gleiche Wort, die gleiche Wortfamilie. Stellen Sie sich das mal vor. Wie soll denn das zusammenpassen? Und da merken wir schon, dass wir mit unserem Verständnis von Vergeltung völlig auf dem Holzweg sind. Für uns ist Vergeltung etwas absolut Negatives. Das soll man nicht tun. So soll man nicht handeln. Weil das ist ja, das heißt ja Rachegefühle nachgeben. Vergeltung, das ist überhaupt gar nicht gut. Das lehnen wir ab. Aber in der Bibel ist das anders. Wie gesagt, es geht ums Tun. Menschen haben anderen Menschen Gewalt angetan. Schweigt Gott dazu? Macht er gar nichts? Nein, Gott schützt die Opfer, Gott wehrt den Tätern. Und wenn er die Täter zurückschlägt, dann erleben die Opfer einen sicheren Raum, in dem sie bleiben können, in dem sie nichts mehr zu fürchten haben, das ist Shalom. Das ist Unversehrtheit, das ist Friede. Also sie merken, Vergelten hat in der Bibel eine positive Seite, nämlich für die Opfer. Und immer wenn es heißt in der Bibel, Gott vergilt oder übt Vergeltung, da geht es darum, dass er den Opfern beisteht und Gerechtigkeit wiederherstellt. Und ich weiß, dass das hehre Worte sind. Und ich wünsche mir, dass viel mehr Menschen das so erlebt hätten, dass die Gewalt erfahren haben, die auch sexuelle Gewalt erfahren haben, ich wünsche mir so, dass viel mehr nicht geschehen wäre und viel mehr Menschen, die heute unter dieser Gewalterfahrung leiden, das überhaupt nicht machen müssten. Aber es ist so. Lassen Sie uns gemeinsam darauf Acht haben, dass sowas bei uns nicht passiert. Also, das ist die erste Konsequenz aus Gottes Liebe. Ich schreite voran. Gott erkennen, bevor wir irgendwas anders machen. Nein, ist es wichtig, Gott zu erkennen, ihn kennenzulernen, das braucht Zeit, dann muss man wollen und dann machen wir uns auf den Weg und dann erst fordert Gott uns zum zweiten Schritt auf und der kommt hier, der zweite Schritt. So haltet nun die Gebote und Gesetze und Rechte, die ich dir heute gebiete, dass du danach tust. Sehen Sie, und das ist auch eine Nebenwirkung von Gottes Liebe. Ohne geht's nicht. Gebote halten. Wenn wir Gottes Kinder sind und feststellen, dass neben uns auch die Menschen, die da sind, Gottes Kinder sind, dann können wir mit Gottes Kindern nicht einfach so umgehen, wie wir wollen, wie es uns passt, dann müssen wir mit ihnen so umgehen, wie es Gott passt. Und jetzt ist es klar, alle, die Kinder haben, wissen es. Entschuldigung, nicht bei euch, Hans, natürlich nicht, gell? Aber normal, bei anderen Familien ist es so, die Kinder streiten ständig. Die streiten ständig, immer gibt es irgendwas zu streiten. Es ist völlig normal, so ist das. Und wer bei Besuch ist bei einer Familie, weiß genau, wie es zugeht. Obwohl, da sind die anständig. Geht erst wieder rund, wenn der Besuch weg ist. Aber wissen Sie, das ist völlig normal, aber irgendwann im Laufe eines Erwachsenenlebens sollte man das überwunden haben. Und dazu sind die Gebote da, dass wir in uns gehen und überlegen, Mensch, was wird eigentlich Jesus in dieser Situation jetzt tun? Was würde er sagen? Wie würde er handeln? Wie würde er reagieren? Versuchen wir als Christen im Licht Gottes zu leben. Das wird auch nur sehr bruchstückhaft gelingen. Aber es ist konsequent und ohne diese Konsequenz geht's nicht. Versuchen wir es hinzukriegen, getragen von Gottes Liebe. Und dann kommt das, was wir erleben werden. Ich sag's Ihnen, wir werden Gottes Treue erleben. Wir werden Segen empfangen. Genau das, damit schließt dieser Abschnitt aus dem 5. Mosebuch. Und wenn ihr diese Rechte hört und sie haltet und danach tut, so wird der Herr, dein Gott, auch halten den Bund und die Barmherzigkeit, wie er deinen Vätern geschworen hat, und wird dich lieben und segnen und mehren. Das ist das, was uns blüht. Und das sind schöne Aussichten. Das heißt, dieser Abschnitt im 5. Mosebuch, der sagt uns, was die Grundlage für unser Leben ist, nämlich dass Gott uns erwählt hat, uns lieb hat und uns befreit hat. Eine riesengroße Wertschätzung für uns alle, für jede Einzelne, für jeden Einzelnen von uns. Aber er zeigt uns auch die Konsequenzen, die Nebenwirkungen auf, die das hat. Es geht darum, alles daran zu setzen, Gott immer tiefer kennenzulernen. Es geht darum, die Gebote zu halten. Und dann werden wir Gottes Treue erleben und Segen empfangen. Und ich sage Ihnen, ich freue mich drauf. Amen.